Ich muss ehrlicherweise sagen, Karfreitag ist für mich ein ganz besonderer Tag und diesen Tag, den begehe ich so mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Für mich ist Karfreitag immer gefühlsmäßig so ein bisschen ein Ringen und ein Hin und Her. Warum? Weil es mir wehtut, die Person, die ich am meisten liebe, mit der ich die Ewigkeit verbringen werde, leiden zu sehen. Und darauf einzugehen und sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, dass Jesus gequält worden ist. Und ein lachendes Auge, weil Ostermontag vor der Türe steht. Und Karfreitag im Blick auf Ostermontag zu begehen und zu feiern, da kann man wirklich von Feiern sprechen. Und ich freue mich total auf heute und ich freue mich auch riesig auf Ostersonntag meine ich natürlich, auf Sonntag, auf die Predigt, wo wir uns darüber unterhalten werden, was das denn bewirkt hat, was heute passiert ist, was Jesus da für uns erkauft hat. Ich möchte uns einladen, dass wir einen kleinen Ausflug in die Geschichte machen. Kommt mit mir mit nach Jerusalem. Es ist der 14. April im Jahre 31 nach Christus. Jerusalem ist völlig überlaufen. Diese Stadt platzt aus allen Nähten. Es ist so voll wie Bethlehem, als Jesus geboren worden ist. Und so ist auch Jerusalem total voll. Man geht davon aus, dass die Stadtbevölkerung um das Zehnfache angewachsen ist. Jeder Winkel ist belegt. Leute übernachten sogar in den umliegenden Gärten der Stadt. Dass Jesus mit seinen Jüngern in Gethsemane die Nacht verbringen wollte, ist nicht ungewöhnlich. Es gab sonst kaum Raum in der Stadt. Man übernachtete in den Gärten drumherum. Aus allen Herrenländern sind Menschen, Juden, zu dem Fest gekommen, das wirklich ganz, ganz groß gefeiert worden ist, damals in Jerusalem. Eben Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. 8 Tage Ausnahmezustand in Jerusalem. Der Tempel ist vollgepackt mit Leuten und die Woche über war Jesus im Tempel und hat die Menschen gelehrt. Und in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag war Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Und dort kam es zu dieser tragischen Szene, wo er von einem seiner nächsten Freunde, von Judas, durch einen Kuss ironischerweise verraten worden ist. In diesem ganzen Durcheinander von den vielen Leuten in diesem Garten, da war das überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Tempelsoldaten Jesus wirklich identifizieren konnten. Und so musste es jemanden geben, der bei diesem schwachen Fackellicht Jesus eindeutig identifizieren konnte, dass man auch den richtigen festnehmen konnte. Aber jetzt hatte man Jesus. Er war in Gewahrsam, in Ketten oder Fesseln gelegt, wie da auf dem Bild zu sehen ist. Und dann schleifte man ihn von einer Station zur anderen. Was in dieser Nacht passierte, das kann nicht spurlos an Jesus vorübergegangen sein. Immer wieder durchlief Jesus verschiedene Verhöre. In den Verhören, manchmal auch nach den Verhören, wurde er geschlagen, angespuckt, verspottet, gequält. Die erste Station nach der Gefangennahme war Hannas, der Schwiegervater vom Hohepriester Kaiphas. Zweite Station war eben Kaiphas, oder zumindest der Palast des Kaiphas, dort wo er wohnte. Man schleppte Jesus dorthin. Dann war die dritte Station zu Pilatus. Als Pilatus erfuhr, dass Jesus ja eigentlich aus Galiläa stammte, also aus dem Norden von Israel, sagte er, ach, ich bin überhaupt nicht zuständig, ihr müsst zu Herodes. Und so schleifte man Jesus zu Herodes. Er unterhielt sich eine kurze Zeit mit ihm und dann schickte er ihn wieder zurück zu Pilatus. Immer wieder begleitet von Schlägen, vom Rumschubsen, vom Verspotten, Verhöhnen und Anspucken. Also das ging nicht spurlos an Jesus vorbei. Jetzt ist er also bei Pilatus. Die letzte Station. Mittlerweile ist es zwischen 4 und 6 Uhr morgens. Ganz früh morgens. Und dieser Menschenpulk von aufgeregten Leuten, die Jesus eigentlich einfach nur tot sehen wollen, schleifen ihn zu Pilatus. Quer durch die Stadt. vom Palast des Herodes hin zum Prätorium, dem Sitz des römischen Gouverneurs und Statthalters von der ganzen Region. Widerschläge, wieder Anschuldigungen, wieder Lügen, falsche Anklagen gegen Jesus. Und genau hier setzt unser Bibeltext für heute ein. Und ich lade uns ein, diesen Bibeltext, wer das mitlesen möchte, darf das gerne tun, aus Johannes Kapitel 18, von Vers 28. Man kann aber auch einfach diesen Text auf sich wirken lassen. Johannes Kapitel 18, von Vers 28. Die, die Jesus verhört hatten, brachten ihn nun vom Haus des Kaiphas zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Gouverneurs. Es war jetzt früh am Morgen. Sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. »Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann?« fragte er. Sie erwiderten, »Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht.« Da sagte Pilatus, »Nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz.« Die Juden entgegneten, »Wir haben nicht das Recht, jemanden hinzurichten.« So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. »Bist du der König der Juden?« fragte er ihn. Jesus erwiderte, »Bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt?« »Bin ich etwa ein Jude?« gab Pilatus zurück. »Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du also getan?« Jesus antwortete, »Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Welt.« Da sagte Pilatus zu ihm, »Dann bist du also tatsächlich ein König.« Jesus erwiderte, »Du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme.« »Wahrheit«, sagte Pilatus zu ihm, »was ist Wahrheit?« Bis hierher. Es steckt schon eine gewaltige Portion Ironie in diesem 28. Vers, mit dem unser Bibeltext heute beginnt. Da heißt es, dass die Juden voller Zorn und Wut auf Jesus vor das Prätorium, also dem Amtssitz von Pilatus, schleppen und ihn tot sehen wollen. Aber sie gehen nicht hinein, um sich nicht zu verunreinigen, damit sie das Passafest noch feiern können. Denn es heißt in ihren Gesetzen, dass sie sich unrein machen würden, wenn sie zu Heiden nach Hause gehen würden. Johannes hatte einmal über Jesus gesagt, er ist das wahre Lamm Gottes. Das Passafest ist ja nur das Symbol, das hindeutet auf Jesus. Etwas oder ein Tier stirbt, damit die Menschen bewahrt werden, als Opfer. Ein stellvertretender Tod, damit die Menschen bewahrt werden. Und das geschieht in Jesus, aber sie verkennen die Situation völlig und wollen das wahre Passalamm Gottes tot sehen. Als sie nun vor Pilatus erscheinen, will er natürlich wissen, was die eigentliche Anklage ist. Hier in diesem Bibeltext kommt das ja gar nicht so richtig durch. Und durch die Paralleltexte wissen wir aber, dass die Juden nach einem Grund gesucht haben, Jesus irgendwie anzukreiden, dass er sich selbst als König ausrufen möchte. Sie sagen Pilatus, er möchte sich selbst zum König machen. Und dazu lehrt er noch die Leute aus Israel, dass sie gar keine Steuern an den Kaiser in Rom zu zahlen brauchen. Pilatus ist kein Dummkopf gewesen. Und so hat er schnell durchschaut, und das sagen die Paralleltexte in den Evangelien ganz deutlich, dass er erkannt hat, dass die Juden eigentlich aus Neid und irgendwelchen verschrobenen religiösen Motiven Jesus tot sehen wollen. Im Grunde ist es aber purer Neid. Und so versucht sich Pilatus ein bisschen rauszuwinden und da heißt es dann hier bei uns im Bibeltext, nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Der Hohe Rat der Juden, der hatte einige Urteilskraft im Land. Er durfte kleinere Delikte selbstständig beurteilen, richten und auch verurteilen. Es gab verschiedene Geldbußen, teilweise auch Haftstrafen, aber eine Ausnahme bildete die Todesstrafe. 2 Jahre zuvor hatte das Römische Reich, die römische Regierung, dem Hohen Rat der Juden dieses Recht entzogen. Sie hatten nicht das Recht, ein Todesurteil auszusprechen, aber genau das wollten sie ja. Hätten die Juden Jesus zu Tode verurteilen dürfen, wäre er gesteinigt worden. Und ist uns aufgefallen, was hier in unserem Text steht? Die Juden entgegneten, wir haben nicht das Recht, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben würde. Ein paar Kapitel vorher in Johannes 12, Vers 32, da deutete Jesus an, wie er sterben würde, nämlich indem er über die Erde erhöht werden würde, eben am Kreuz. So erfüllt sich das, was Jesus vorausgesagt hat über seinen eigenen Tod. Pilatus kann sich also nicht aus der Affäre ziehen. Nehmt ihr ihn und richtet ihn, das funktionierte nicht, die Juden lehnen ab. Und so kommt es zu diesem kurzen, aber spannenden Verhör zwischen Pilatus und Jesus. Bist du der König der Juden? Pilatus bringt die Sache auf den Punkt. Bist du der König der Juden? Und das ist aber eine Fangfrage. Antwortet Jesus mit Nein, sagt er nicht die Wahrheit, denn er ist der König der Juden. Aber in einer völlig anderen Form, wie die Leute das erwartet haben. Sagt er ja, macht er sich des Hochverrats schuldig und hätte sich selber zum König erklärt, weil eben diese Missverständnisse in den Köpfen sowohl von Pilatus als auch von den Juden herrschten. Und deswegen antwortet Jesus mit einer Gegenfrage. Bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt? Und jetzt reagiert Pilatus völlig ungehalten. Bin ich etwa ein Jude? Gab Pilatus zurück, Vers 35. Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du also getan? Ich verstehe diese Aussage und diesen Ausbruch von Pilatus so, dass er sagt, hey, was geht mich dieses ganze religiöse Zeug an? König, nicht König, in einem anderen Verständnis, keine Ahnung, was da eigentlich abläuft. Ich bin kein Insider, ich verstehe nicht, um was es hier geht. Was hast du also getan? Raus mit der Sprache. Lass mich in Ruhe mit diesem ganzen religiösen Zeug. Raus mit der Sprache. Was hast du getan, Jesus? Und Jesus gibt Pilatus eine doppelte Antwort. Und in dieser Antwort zeigt er wirklich, dass er ein König ist. Aber, und so habe ich die Predigt, möchte ich sie für heute überschreiben, ein fremdartiger König. Ganz anders als die Vorstellung der Römer, der Juden, der Leute damals war. Sogar der Jünger, die erst im Nachhinein begriffen haben, was da wirklich passiert ist. Jesus gibt Pilatus eine doppelte Antwort. Erstens, er sagt, ich bin ein König eines fremdartigen Reiches. Und das Zweite ist, ein König mit einer fremdartigen Aufgabe oder Mission. Ein König mit einem fremdartigen Reich und ein König mit einer fremdartigen Aufgabe. Er sagt nämlich, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Jesus stellt sich wirklich als König vor, aber als König eines Reiches, das nicht von dieser Welt ist. Im Laufe seines Lebens hatte Jesus viel über das Reich Gottes gesprochen. Also wirklich ein Reich. Ein Reich bedeutet ein Bereich, in dem jemand herrscht. Und das Reich Gottes ist der Bereich, wo Gott herrscht. Und er sagt, er hat viel über das Reich Gottes gesprochen und er hat auch in vielen Bildern über das Reich Gottes gesprochen. Zum Beispiel hat er über das Reich Gottes gesagt, es ist wie eine Saat. Als ein Landwirt, er sät es aus und er legt sich hin und schläft und diese Saat geht auf und irgendwann steht er auf und merkt, oh, es ist Zeit zur Ernte. Und dann wird das abgeerntet. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass nicht Menschen dieses Reich irgendwie pushen und irgendwie groß machen und dafür in den Krieg ziehen, sondern es wächst durch Gottes Kraft. Ohne Kampf, ohne Krieg, ohne Kreuzzüge. Und genau das stellt sich ja hier auch als dieses Unterscheidungsmerkmal vor. Das, was Jesus hier sagt. Er sagt, wäre mein Reich von dieser Welt, dann würden meine Leute für mich in den Krieg ziehen. Die würden für mich kämpfen. Die würden dafür sorgen, dass ich nicht hier gefangen genommen werde. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, jeder, der sich als Teil dieses Reiches sieht, und als Christ bist du Teil dieses Reiches, ist auch angehalten, so zu kämpfen nach den Prinzipien, wie dieses Reich funktioniert. Schon im Alten Testament wird dieses Reich Gottes als Friedensreich angekündigt. Es ist ein Reich, in dem anders gekämpft wird als in dieser Welt. Da heißt es zum Beispiel in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Jesus sagt, Ausdruck davon, dass jemand Teil meines Reiches ist, ist eben, dass er anders kämpft als die Leute, die zu einem weltlichen Reich gehören. Paulus sagt einmal, ergreift die Waffen des Lichts. Es geht um ganz andere Waffen. Schaut, ich beobachte manchmal, dass Leute diesen Zusammenhang nicht verstehen und nicht verinnerlicht haben. Es tut mir zu weh zu sehen, wenn Leute denken und sagen auch, sie sind Teil dieses Reiches, das nicht von dieser Welt ist, nämlich Gottes Reich, und nehmen aber weltliche Waffen in die Hand und kämpfen mit den Mitteln, die man nur aus Reichen dieser Welt kennt. Wer sich als Teil dieses großen Reiches Gottes sieht, der ist verpflichtet, auch nach dessen Prinzipien zu leben. Situationen fahren sich fest. Niemand ist bereit, die Waffen niederzulegen, weil man eben weltliche Waffen in der Hand hat. Was sind das für Waffen? Und ich nehme das aus Galater 5 von Vers 20 bis 21. Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Manipulation. Das sind weltliche Waffen im Umgang miteinander. Was sind aber die Waffen von Gottes Reich? Da sagt Jesus, segnet die euch verfluchen. Es ist die herzliche Liebe unter Glaubensgeschwistern. Einander übertreffen in dem, dass man sich Achtung erweist. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, es ist das Gebet, es ist das Wort Gottes. Bist du Teil des Reiches Gottes? Dann lade ich dich ein, neu darüber nachzudenken, was es bedeutet, weltliche Waffen abzulegen und die Waffen seines Reiches in die Hand zu nehmen, anders zu kämpfen, auf eine völlig andere Art. Das Geniale ist, wer die Waffen des Reiches Gottes in die Hand nimmt und sagt, so möchte ich kämpfen, so wie das Reich Gottes beschrieben wird, von dem Jesus der König ist, der erlebt eine Entspannung. Der erlebt eine Ruhe, eine Freude trotz Angriffen. Der kann erleben, was es bedeutet, wenn diese Waffen des Lichts zum Einsatz kommen. Die haben nämlich eine völlig andere Überzeugungskraft als weltliche Waffen. Weltliche Waffen zerstören, machen kaputt, machen zwischenmenschliche Beziehungen ungenießbar, eklig, stinkend. Die Waffen des Reiches Gottes hingegen, die machen dich gelassen und ruhig. In der alten Gemeinde, oder in der früheren Gemeinde, so muss ich sagen, diese Gemeinde ist ja viel älter, in der früheren Gemeinde, da habe ich für meine Predigten haufenweise Angriffe bekommen. Ich habe mich auch manchmal gefragt, wofür. Und da gab es einen speziellen Mann, der kam beinahe nach jeder Predigt auf mich zu und sagte: Boris, das ging gar nicht. Boris, das ging gar nicht. Schau hier, ich zeig den Punkt und hier und guck mal. Und eigentlich hast du das völlig übersehen. Und wie kannst du eigentlich? Und das Beispiel, das war völlig daneben gegriffen. Das hat nicht getroffen und so weiter und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich gesagt habe: Ich möchte Waffen des Reiches Gottes in die Hand nehmen. Am Anfang hat mich das genervt und geärgert. Ich fühlte Groll in meinem Herzen. Ich dachte, wenn der nach dieser Predigt, das war schon vor der Predigt, oder? Wenn der nach der Predigt wieder auf mich zukommt und merkt ihr, was da in einem vorgeht, da kannst du gar nicht mehr frei reden, da kannst du gar nicht mehr frei predigen. Du denkst, oh, der kommt bestimmt gleich wieder und ich weiß ganz genau, dieser Satz hat ihm nicht gefallen und so weiter. Das ist schlimm. Und es macht dich verbissen und verkrampft und du fängst an, deine Worte 10-mal hin und her zu drehen und du verlierst jede Freiheit beim Predigen. Das habe ich selber erlebt, bis ich irgendwann gedacht habe, das kann so nicht weitergehen. Ich bin der Leidtragende in dieser Sache. Das blockiert mich völlig. Ich werde die Waffen des Lichts in die Hand nehmen. Was bedeutete das konkret? Das ist jetzt eine Zeit der Übung gewesen, gell? Das war jetzt nicht von heute auf morgen. Das bedeutete konkret, wenn die Person auf mich zukam nach der Predigt und hat dann gesagt: Also Boris, pass auf, Punkt 1, 2, 3, das ging gar nicht. Und so, also die gleiche Leier, immer und immer wieder. Habe ich mir das so angehört und dann habe ich irgendwann gesagt: Du, vielen Dank für dein Feedback. Was ich dich noch fragen wollte, ich habe gehört, deinen Kindern geht's nicht so gut. Kannst du ein bisschen was darüber sagen? Ja, und oh, der eine, dem geht's nicht so gut und so. Ich so: Du, komm, wir beten jetzt für deine Kinder zusammen. Ja, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und für seine Kinder gebetet. Das nächste Mal haben wir für seine Frau gebetet. Und das nächste Mal, also versteht ihr, was ich meine? Es war so faszinierend zu sehen, wie sich eine Person plötzlich verändert, wie plötzlich ein Gespräch anders werden kann, wenn man Waffen des Lichts in die Hand nimmt. Es war beeindruckend. Und nach einer Zeit veränderte sich auch das Feedback. Ich habe nicht anders gepredigt, also zumindest nicht bewusst anders oder so. Aber die Person sagt: Herr Boris, also den Gedanken, den finde ich gut. Den musst du, führ den nochmal aus, vielleicht in einer anderen Predigt, den fand ich gut. Aber jetzt bei Punkt 2 und 3, da hast du jetzt völlig daneben gegriffen. Also, das ging nicht von heute auf morgen, es ging langsam. Aber was ist passiert? Passiert ist, dass da eine Kruste aufgebrochen ist und dass plötzlich Beziehung möglich wird. Ich möchte uns einladen, so wie Jesus das hier beschreibt, vor Pilatus. Er sagt: Ich bin ein König, du hast recht, aber ein König eines anderen Reiches. Ich wünsche mir und ich sehe das an ganz, ganz vielen Beispielen, schon hier in der Gemeinde, wie Gottes Reich, wie die Waffen des Lichts eingesetzt werden. Und ich liebe das zu sehen. Ich finde das genial, weil das ein absoluter Gegenpol ist zu einem weltlichen Reich. Dann wird eine Atmosphäre geschaffen. Wir dürfen Gottes Reich schon heute und hier in der FEG Thayingen leben. Und an vielen Stellen passiert das schon jetzt. Und das liebe ich zu sehen. Dann höre ich wieder irgendwas und ich denke: Ah, super, super, dass das so gelaufen ist. Dass Leute da Waffen des Lichts in die Hand genommen haben. Das ist so herrlich. Ich genieße das und das macht Gemeinde ansteckend und schön und es macht es auch gelassen und entspannt und fröhlich. Ein König eines fremdartigen Reiches. Pilatus springt auf und sagt, dann bist du also tatsächlich ein König. Jetzt ist er mit Jesus auf der richtigen Schiene und Jesus merkt, er versteht mehr von meiner Königsherrschaft. Du hast recht, ich bin ein König, sagt Jesus. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Jesus ist gekommen, um Zeuge für die Wahrheit zu sein. Für was ist er Zeuge? Für alles. Er hat bezeugt, dass es einen Gott gibt, dem wir nicht egal sind. Er bezeugt, dass es einen Gott gibt, der seinen Rettungsplan, den er schon in 1. Mose versprochen hat, ganz am Anfang, dass er ihn wahr macht. Es geht um alles. Es geht um einen Gott, der uns Menschen liebt, der nicht möchte, dass wir auf ewig verloren sind, getrennt von ihm leben müssen. Der möchte, dass unsere Beziehungen und unser Menschsein wieder dahin zurückfindet, wozu es gedacht worden ist, schon vom Paradies her. Er möchte eine Zukunft, all das bezeugt Jesus, eine Zukunft in Ewigkeit mit ihm zusammen, in geheilten Beziehungen auf einer neuen Erde. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, das kommt alles am Sonntag. Jesus zeigt, dass die zerstörerische Macht der Sünde ihre Macht verloren hat und dass es einen Weg gibt, das endlich abzuschütteln. All das zeigt Jesus, eben die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Diese Komponente ist nicht irgendwie dazugekommen, das gehört zur Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Und jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme, sagt Jesus. Jeder, der diese ganze Wahrheit wirklich sieht, der wird auf mich hören. Schau, wir Menschen funktionieren so, dass wir unbedingt danach leben, was wir für wahr halten. Unbedingt. Wir können nicht anders. Wir Menschen ticken so. Wir sind so programmiert. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass jeder Mensch wie so eine innere Landkarte hat. Eine innere Straßenkarte. Und diese Straßenkarte, das ist die Wahrheit, das, was du für und ich für wahr halten. Und so leben wir. Und Jesus sagt, wer zur Wahrheit steht, so wie ich das offenbart habe und gezeigt habe, der wird seine innere Straßenkarte verändern. Der bekommt eine neue innere Straßenkarte, nach der er lebt. Echter Glaube drückt sich immer in deinem Leben aus. Echt, das, was du glaubst, wird sich immer in deinem Leben ausdrücken. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Wahrheit aufzudecken. Pilatus hatte dafür kein Ohr. Und dann sagt er zum Schluss, Wahrheit, was ist Wahrheit? Auf so einen philosophischen Kram lasse ich mich überhaupt nicht ein. Aber Wahrheit ist nicht einfach nur ein philosophisches Konstrukt und Konzept. Wahrheit wird immer deine innere Straßenkarte bestimmen. Wir werden jetzt gleich miteinander das Abendmahl feiern und wir wollen uns daran erinnern, was Jesus getan hat. Wir wollen uns daran erinnern, dass es Leute gab, so wie dieses Bild hier zeigt, die ihn bewusst abgelehnt haben. Die religiös waren, sehr viel wussten. Die eine Heidenangst davor hatten, sich irgendwie zu verunreinigen, damit sie das Passahlamm nicht mehr essen konnten und dieses Passahfest nicht mehr feiern konnten. Aber die das wahre Passahlamm Gottes abgelehnt und getötet haben. Wir wollen uns daran erinnern, an dieses Verhör zwischen Jesus und Pilatus. Wo Jesus gesagt hat, ich bin ein König, aber ein fremdartiger König. Ein König nicht so, wie du ihn dir vorstellst, sondern ein König eines Reiches, das nicht von dieser Welt ist, das weit über diese Welt hinausgeht. Vielleicht bist du aber auch hier und du sagst, ich merke, meine innere Landkarte ist überhaupt nicht so. Meine innere Straßenkarte ist überhaupt nicht so. Ich gehe schon lange zur Gemeinde, bin immer wieder dabei, höre Predigten und höre das Wort Gottes, das hier gepredigt wird und vorgelesen wird, aber ich spüre, meine innere Landkarte ist nicht so. Da sind, im Grunde glaube ich, anders. Dann möchte ich dich einladen, diesen Gottesdienst zu nutzen, um dir eine neue innere Straßenkarte geben zu lassen. Ich möchte dich einladen, dass du mit Jesus ins Gespräch kommst und dir das von ihm einmal anhörst, was er zu sagen hat, dass er sagt, ich bin ein König eines Reiches, zu dem ich dich einlade. Du darfst Teil dieses Reiches Gottes werden, das weit über diese Welt hinaus besteht. Ich möchte dich einladen, wenn du schon mit Jesus lebst, dass du dieses Abendmahl feierst, indem du dich neu gründest und dich und dieses Fundament noch einmal festmachst für dich. Wir werden das heute etwas anders machen. Wir singen gleich ein Lied miteinander, dass das nochmal ausdrückt, dass Jesus für dich und für mich stellvertretend ans Kreuz gegangen ist. Und dann während dieser Zeit möchte ich die Abendmahlshelfer hier nach vorne bitten. Marcel Ekli, Ralf Oberli, Walter Heller und Matthias Welz, dass ihr hier während dem Lied auch nach vorne kommt. Und während dem Lied dürfen wir als Gemeinde uns einfach hier in diesem Raum so im Kreis aufstellen. Und nach dem Lied wird jemand für Brot und für Wein beten und dann werden wir beides gleichzeitig rumgeben und das Abendmahl miteinander feiern. Karfreitag, ein Tag, an dem Jesus gestorben ist und damit seine Herrschaft erst so richtig begonnen hat. Genial. Genial. Ich weiß manchmal wirklich nicht, ob man an Karfreitag weinen oder lachen und jubeln und feiern soll. Ich möchte dir persönlich das überlassen. Das kannst du machen, wie du das möchtest. Aber lasst uns dieses Abendmahl heute miteinander feiern, als Statement für Jesus und zu Jesus. Und dass wir damit ausdrücken und sagen, wir sind Teil dieses Reiches. Bitte, ihr dürft hier nach oben kommen.